Ich habe dauernd gesagt, was ist das? Michael, was ist das? Und er hat überhaupt nicht reagiert. Und dann plötzlich, bevor ich überhaupt den nächsten Gedanken fassen konnte, wurde das Licht des Objekts, das in die Fahrerkabine schien, extrem hell.
Zwei Militärpolizisten werden zu einem UFO-Zwischenfall bei einem Atomraketensilo gerufen und verschwinden dabei plötzlich. Stunden später tauchen sie völlig orientierungslos ganz woanders wieder auf. Diese unglaubliche Story ist wahrscheinlich zu viel für das Vorstellungsvermögen einiger Leute. Ganz besonders in Deutschland, wo man immer noch glaubt, dass UFOs nichts als Spinnerei sind. Wo man kaum etwas über die vielen dokumentierten Zwischenfälle beim Militär weiß, über die wir ständig berichten. Willkommen bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Der ehemalige Sicherheitspolizist Mario Woods diente fast 10 Jahre bei der US-Luftwaffe. Auf der Ellsworth Air Force Base in South Dakota war er für die Sicherheit der unterirdischen Atomraketensilos zuständig. Die gehörten damals im Kalten Krieg zu den wichtigsten Verteidigungsanlagen der Vereinigten Staaten. Wie wir inzwischen wissen, kam es damals entlang dieser Atomraketenstellungen im Norden des Landes immer wieder zu bedeutenden UFO-Zwischenfällen. So auch im November 1977. Da wurde Mario Woods alarmiert, weil ein UFO knapp über dem Atomraketensilo November 5 schwebte.
Und als wir um diese Kurve kamen bei Ormond Road, da sahen wir dieses Objekt über November 5, ungefähr 3 Meter über dem Boden. Ich weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt, aber das Objekt war so groß wie ein Super Walmart-Gebäude hier in den USA. Das verwende ich immer als Maßstab, weil so viele Menschen bei Walmart einkaufen. Ich habe noch nie etwas so Großes gesehen, das so riesig war und einfach in der Luft schwebte. Es war rund wie eine Kugel. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es sah so aus, als wäre der äußere Teil aus Elektrizität oder Flammen. Aber keine Flammen wie bei einem Feuer, sondern es war eher wie eine Art Plasma. Ich konnte weder Tragflächen noch einen Antrieb erkennen. Und es machte überhaupt keine Geräusche. Und dabei war dieses Ding gigantisch. Wir hielten direkt vor der Einfahrt an. Da war ein Weidetor. Der Bauer nebenan hatte Rinder auf seinem Grundstück. Hier auf der Zeichnung kann man sehen, wie wir in unserem Wagen im 45-Grad-Winkel geparkt hatten. Das war sozusagen unsere taktische Position. Wenn ich mir dieses Bild ansehe, kann ich kaum glauben, dass das alles war, was wir hatten. Ich meine, schauen Sie sich dieses Ding an. Können Sie sich vorstellen, auf welchem technologischen Stand es sein muss? Auf jeden Fall war die Entfernung zwischen Weidetor und der Umzäumung ungefähr 20 Meter. Und der Zaun von November 5 war circa 3 Meter hoch. Und diese 3 kleinen schwarzen Dinger auf dem Bild sollen das äußere Antennenarray darstellen. Wir haben davor angehalten und standen beide unter Schock. So sieht es dort heute aus. Nachdem die Anlage stillgelegt wurde, haben die Bauern das Grundstück gekauft und weil es etwas erhöht ist, wurde Heu darauf gelagert. Heute steht dort ein Gebäude aus Metall, ein Rinderstall, nehme ich an. Deshalb konnten wir es auch nicht filmen, als ich zusammen mit Discovery Plus Channel dort war. Wir kamen nur bis auf rund 30 Meter ran.
Also, was geschah da? Sie standen also dort mit Ihrem Jeep, wo meine Maus jetzt gerade ist.
Ja, genau.
Da sehen wir das Weidetor. Sie sitzen also da im Auto und schauen auf dieses Objekt. Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt? War alles normal?
Oh nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich an keinerlei Funkverkehr, sondern nur noch, dass ich schreckliche Angst hatte. Und gleichzeitig konnte ich nicht glauben, was ich sehe. Mein Partner Michael Johnson sah aus, als wäre er buchstäblich am hellblauen Plastiklenkrad dieses Pickup-Trucks festgefroren. Ich habe dauernd gesagt, was ist das? Michael, was ist das? Und er hat überhaupt nicht reagiert. Und dann plötzlich, bevor ich überhaupt den nächsten Gedanken fassen konnte, wurde das Licht des Objekts, das in die Fahrerkabine schien, extrem hell. Als ob die Sonne direkt in unser Fahrzeug strahlen würde. Und die Luft, die war... Ich kann es eigentlich nur so beschreiben, es war, als ob die Luft mit einem Mal rausgezogen wurde. Ich konnte nicht mehr atmen. Die Luft war weg. Und es fühlte sich an, als ob ich aus dem Sitz heraus und nach hinten gedrückt wurde. Wie gesagt, ich war dick angezogen. Ich trug einen dicken Parker, meine Uniform, lange Unterhosen, Stiefel und eine Fliegerjacke gegen die extreme Kälte. Und ich weiß nicht, woher der Gedanke kam, aber ich streckte meinen Arm aus und kurbelte das Fenster runter. An der linken Hand hatte ich einen Fausthandschuh an, der mir bis ungefähr hier zur Mitte vom Unterarm ging. Die habe ich mal von einem B-52-Bomberpiloten geschenkt bekommen. Das war in meiner ersten oder zweiten Nacht, als ich in Ellsworth stationiert war. Diese Handschuhe waren richtig toll und für das Wetter dort waren sie genau richtig. Jedenfalls hatte ich einen an der linken Hand und meine Taschenlampe in der rechten Hand. Und das Einzige, an das ich denken konnte, war, das Fenster herunterzukurbeln. Ich griff nach der Halterung für die Außenspiegel und zog mich daran heraus. Ich zog meinen über 100 Kilo schweren und 1,88 Meter großen Körper nach oben und setzte mich auf die Tür, aus Angst, den Boden zu berühren. Und ich habe mich an dem Blaulicht oben auf dem Dach festgehalten. Und ich hatte meine Taschenlampe. Ich nahm meine Taschenlampe und blinkte zu dem Objekt. Ich glaube, 5 bis 8 Mal hintereinander. So ähnlich wie vorher bei der Startkontrollanlage. Und kaum hatte ich das getan, war es, als würde man mir in Gedanken sagen, es reicht. Ich rutschte zurück in den Sitz und konnte wieder atmen. Und ich sagte zu Michael Johnson, dass alles wieder gut werden würde. Und er hat kein Wort gesagt. Er starrte einfach nur nach vorne und man kann sich das vielleicht nicht gut vorstellen, wie er da saß in seinem Parker mit dem Fellkragen, wie er sich an das Lenkrad klammerte und einfach nur nach vorne starrte. Von hinten sah ich ein blaues oder silberblaues Schimmern, das das ganze Auto erhellte. Meine Sicht wurde immer schlechter und ich weiß nicht, was links von ihm war, aber direkt vor unserer Windschutzscheibe sah ich ein Objekt, das etwa so groß war wie ein Strandball. Es war schwarz und hatte vertikale Linien. Ich sah, wie es 3 oder 4 Mal hin und her sprang und dann flog es direkt über das Dach vom Wagen. Und da muss ich wohl ohnmächtig geworden sein. An mehr kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ich hatte keine Antwort in meinem Kopf. Ich weiß nur noch, wie ich das Fenster hochgekurbelt habe und dachte, diese dünne Scheibe ist der einzige Schutz, den ich habe. Obwohl ich ja ein M16-Gewehr und 120 Schuss Munition dabei hatte, genauso wie Michael. Und während ich diesen Tunnelblick hatte, schaute ich nach rechts und da sah ich 3 kleine Wesen. Und die trugen eine Art Uniform. Die waren ungefähr 1,20 Meter groß und hatten große Augen. Keine Ahnung, warum die immer solche großen Augen haben. Später hat mir jemand mit dieser Zeichnung geholfen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe dir noch eine andere Zeichnung von mir geschickt, die ist ein bisschen besser. Aber hinter ihnen stand noch ein größeres Wesen. Für mich besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es echte Wesen sind. Man kann sie eigentlich nicht als Kreaturen bezeichnen. Ich meine, was sind wir dann für sie? Sind wir die Kreaturen, weil wir nicht so aussehen wie sie? Egal, sein Kopf überragte die drei vor ihm. Ja, das ist die Zeichnung. Vielleicht wäre der Kopf nicht ganz so groß. Ich kann nicht so gut zeichnen, aber was mir sofort aufgefallen ist, war dieser Stab, den einer von ihnen im Bund stecken hatte. Und dieser Stab oder was auch immer das war, hatte eine leuchtende Spitze. Ich weiß nicht, wozu dieses Ding gut war, aber aus irgendeinem Grund wurde ich ganz kurz darauf aufmerksam. Es war nur ein Moment, vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde, aber in dieser Zeit habe ich all das wahrgenommen. Das größere Wesen dahinter hatte irgendetwas oben an der Brust, was ein paar Zentimeter Abstand, ungefähr so weit. Und ich weiß noch, dass ich vor diesem Wesen Angst hatte. Das Objekt, was ich zuvor durch die Windschutzscheibe gesehen hatte, war nicht mehr da. Und bevor ich völlig bewusstlos wurde, habe ich gehört in meinem Körper, wie jemand sagte, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Immer und immer wieder. Aber es war nicht wie ein Flüstern, sondern eher wie eine Vibration. Ich habe mal gehört, dass Wissenschaftler der Meinung sind, dass ein Baby die Stimme der Mutter oder des Vaters im Bauch hören kann. Und ich glaube, das ist die Art von Kommunikation, die sie benutzen. Vielleicht habe ich ja noch eine vage Erinnerung daran und sie haben diese Fähigkeit irgendwie reaktiviert. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe es in mir gespürt, diese Schwingungen formten die Worte, hab keine Angst, aber ich hatte trotzdem Angst und keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Und dann wurde ich ohnmächtig. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber als ich aufwachte...
No, hang on a second. Eine Sekunde mal, ich habe mal eine Frage. Sie haben gesagt, diese Wesen hatten einen Stab am Hosenbund. Können Sie sich daran erinnern, ob einer von Ihnen den Stab herausgezogen und auf Sie gerichtet hat?
Nein, ich habe den Stab nur am Hosenbund gesehen. Die Wesen haben ihn nicht in der Hand gehabt, sofern man es Hand nennen kann.
Ich frage Sie deshalb, weil es nämlich mehrere Berichte gibt, wonach Wesen eine Art Stab auf die Zeugen gerichtet haben, woraufhin sich die Zeugen dann nicht mehr bewegen konnten, wie zum Beispiel bei der Sichtung in Valenciennes in Frankreich.
Wirklich?
Ja, gut, also Sie haben Ihr Bewusstsein verloren. Und was ist das Nächste, woran Sie sich erinnern?
Ich vermute, ich muss in meinem Sitz zusammengesackt sein. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich plötzlich hellwach war. Ich konnte spüren, wie jeder Nerv und jede Faser in meinem Körper nach außen strahlte, was auch immer das bedeutet. Ich fühlte mich einfach richtig lebendig. Um mich herum war es völlig dunkel. Und ich konnte überhaupt nichts sehen. Und ich sagte, Michael, wo sind wir? Aber er hat mir nicht geantwortet. Und als ich meine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, schaute ich mich um und alles sah so merkwürdig aus. Ich sagte, wo sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Und dann habe ich die Tür geöffnet und die ganze Zeit mit ihm geredet und gedacht, er würde jeden Moment antworten. Vielleicht erholt er sich noch von dem Schock oder so, aber er sagte nichts. Ich stieg mit dem rechten Fuß zuerst aus dem Wagen und spürte plötzlich, dass ich im Schlamm stand. Nur zur Erinnerung, zu der Zeit war es -10 bis -12 Grad und die Temperaturen lagen schon seit ungefähr 10 Tagen unter dem Gefrierpunkt. Es war also ziemlich seltsam, dass der Boden schlammig war. Das ist mir erst viel später bewusst geworden. Aber überall sonst war der Boden gefroren. Ein paar Meter vor mir war diese riesige Mauer. Sie schien nach oben hin überhaupt kein Ende zu nehmen. Sie stand auch nicht gerade, sondern schräg in einem 45-Grad-Winkel. Ich schaute nach Norden und soweit ich schauen konnte, sah ich nur diese Mauer. Wie gesagt, meine Augen gewöhnten sich gerade an die Dunkelheit und ich habe auch nicht meine Taschenlampe angemacht. Ich habe mich nur umgesehen. Und da schaute ich in Richtung Süden und auch dort sah ich nur diese Mauer. Ich drehte mich zu Michael rüber, wo zum Teufel sind wir? Und im selben Moment hörte ich, wie das Funkgerät ansprang. Wir hatten ein Motorola-Funkgerät im Wagen. Und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, ob der Motor lief oder nicht. Ich glaube nicht, dass er lief, aber irgendetwas musste an sein, damit das Funkgerät funktionierte. Ich glaube, es wurde über die Autobatterie betrieben. Jedenfalls fragte ich Michael, gehst du bitte mal ran? Aber es kam immer noch keine Antwort von ihm. Er saß immer noch da und klammerte sich mit aller Kraft am Lenkrad fest. Ich habe ihn dann im Gesicht berührt und das gemacht und sagte, Michael, so richtig laut. Oh, keine Reaktion. Ich griff nach dem Funkgerät und sagte, hier spricht Senior Airman Woods, November 1 an WSC. Und die Stimme am anderen Ende sagte, Senior Airman Woods, wo sind Sie? Ich sagte, ich weiß nicht, wo wir sind. Michael Johnson hat immer noch nichts gesagt. Er sagte, ich möchte, dass Sie einminütige Funkchecks machen. Wir werden versuchen, Ihre Position zu triangulieren. Unsere Leute suchen schon nach Ihnen. Und ich dachte nur, oh nein, jetzt kriegen wir Ärger. So denkt man halt beim Militär. Als einfacher Soldat hat man eben nicht viel zu melden. Also habe ich seine Anweisung befolgt und einminütige Funkchecks gemacht. Dann habe ich meine Taschenlampe genommen und mich umgesehen. Ich dachte, was ist das für eine Mauer? Und zwischendurch habe ich immer wieder versucht, mit Michael zu sprechen. Ich habe mich dauernd gefragt, wo sind wir und warum ist der Boden so schlammig? Also zu diesem Zeitpunkt bin ich noch nicht rüber zur Fahrerseite gelaufen. Ich war nun etwa 15 oder 20 Minuten wach. Ich habe wirklich alles Mögliche versucht, um irgendeine Reaktion von Michael zu bekommen, weil ich anfing, mir ernsthafte Sorgen zu machen. Er war wie paralysiert oder katatonisch. Damals wusste ich noch nicht einmal, was dieses Wort bedeutet. Ich hatte noch nie zuvor jemanden in diesem Zustand gesehen. Wissen Sie, ich wurde zwar im Rahmen meiner Ausbildung auch für medizinische Notfälle ausgebildet, aber ich hatte noch nie erlebt, wie jemand dermaßen erstarrt ist. Dann bemerkte ich in Richtung Süden ein Licht am Horizont. Nochmal, keine Ahnung, wo wir waren. Es hielt ungefähr 20 Meter vor uns, mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor. Und während diesen paar Minuten, als ich das Licht sah, drehte ich mich nach Osten um und da habe ich bemerkt, dass die Sonne aufging. Ich dachte wortwörtlich, was zur Hölle? Es kann doch höchstens 1 Uhr morgens sein. Und ich habe auf meine Uhr geschaut. Es war kurz nach 6. Ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Zeit, aber ich weiß, dass es nach 6 Uhr morgens war. Südlich von uns stand ein alter Baum an einer Kurve. Der Baum steht heute noch dort. Er sieht aus wie ein Henkersbaum aus einem Westernfilm. Als ich letztes Jahr dort war, ist er mir besonders ins Auge gefallen. Jedenfalls blieb dieser Wagen ungefähr 20 Meter vor uns stehen. Und ich lief um unseren Wagen herum, als jemand ausstieg und rief, Senior Airman Woods, Senior Airman Woods. Und ich rief, Sergeant Garza? Er war von einem anderen Standort. Ich sagte, was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind. Und ich habe ein Problem mit Michael Johnson. Er hob die Hände und sagte, bleiben Sie einfach da stehen. Ich darf darüber nicht mit Ihnen reden. Wir sind nur geschickt worden, um Sie zu finden. Und dann kamen noch 2 weitere Sicherheitspolizisten von anderen Standorten hinzu. Das heißt, 3 Einheiten bzw. 6 Sicherheitspolizisten haben nach uns gesucht.
So,
Sergeant Garza kam auf mich zu und ich zeigte ihm Michael Johnson und sagte, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er versuchte mit ihm zu reden und ihn dann rauszuholen, aber es ging einfach nicht. Er hat einfach nicht reagiert, als ob sein Gehirn eingefroren wäre. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe noch nie erlebt, wie ein Mensch so erstarrt ist. Wir haben ihm dann den Gurt abgenommen und versucht, seine Hände vom Lenkrad zu bekommen. Wir haben es schließlich geschafft, aber es hat einiges an Kraft gekostet. Seine Fingerknöchel waren ganz weiß. Und dann saß er einfach nur da und schaute nach vorne und blinzelte mit den Augen. Ich weiß nicht mehr, ob er vorher schon geblinzelt hat, aber in dem Moment hat er zumindest geatmet und geblinzelt.
So in that moment, hat Ihnen in diesem Moment schon jemand gesagt, wo man sie aufgefunden hat?
Nein. Nein, zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, wo wir waren. Es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis man es uns gesagt hat.
Wann haben Sie es denn erfahren? Wo hat man sie gefunden?
Wir waren auf der Rückseite des Staudamms des Lake Newell, gegenüber von der Straße. Dort gab es weit und breit keine Raketensilos. Ich war noch nie dort gewesen und wusste nicht einmal, dass es diesen Stausee gibt. Am Highway 79 gibt es ein Hinweisschild für den Stausee, aber das weiß ich auch nur, weil wir erst letztes Jahr dort waren, um mit dem Discovery Plus Channel zu filmen.
Okay, und wie weit ist das von November 5 entfernt, wo Sie das riesige Objekt gesehen und Ihr Bewusstsein verloren haben?
Ich schätze, November 5 ist von dort ungefähr 15 Kilometer entfernt.
So unfassbar diese Geschichte auch klingt, Arrow, die neue UFO-Untersuchungsbehörde im Pentagon, nimmt sie offenbar ziemlich ernst. Denn Arrow hat den Auftrag, solche historischen UFO-Fälle aufzuklären, Geheimdokumente zu prüfen und Augenzeugen wie Mario Woods zu befragen. Auch der renommierte Forscher Robert Hastings hat den Fall untersucht und für echt befunden. Und mit etwas Glück bekommen wir dazu auch irgendwann die geheimen Fallakten der Luftwaffe zu sehen. Mario Woods Geschichte ist aber weit umfangreicher, denn seine UFO-Erlebnisse begannen schon in frühester Kindheit und reichen bis in die jüngste Vergangenheit. Auch das macht den Fall für mich so interessant. Und darum haben wir fast 2 Stunden ausführlich miteinander gesprochen. Das gesamte Interview gibt es jetzt auf Deutsch und Englisch auf unserer Website exomagazin.tv. Aber nur für echte Freigeister und solche, die es werden wollen.